ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Wir sind unendlich reicher als wir. Denn das All ist teuer. Und die Schrift sagt, dass alles ist um eures Willen ins Dasein gerufen. Das heißt, es liegt unter unseren Füßen. Deshalb habt ihr keine Angst vor dem Weltall. Das auch nicht. Und wir verstehen die gut euren Triebkräfte, die sie in der Geschichte, in der Philosophie, in der Wirtschaft, in der Kunst und so weiter, die sie da gern und brodeln. Wir verstehen das alles. Ich habe schon manchen Menschen, der irgendwie manchmal aus der Kunst herauskam, aber gefangen war unter allen möglichen dunklen Trieben und Mächten und Gewalten und hin und her geworfen, was in seinen gefühlten Empfinden streben. So manchem gesagt, mein lieber Freund, ich verstehe Sie viel besser, als Sie sich selber verstehen. Denn alles ist unser. Wir werden ja das alle hineinführen in die Erklärung, die wir nachher sehen werden. Ich möchte einleitend auch ein kurzes Wort noch lesen aus dem unerschöpflichen Kapitel des Hohen Liedes der Sohnschaft. Was ist das? Jawohl, das ist Römer 8. Ich lese also einleitend Römer 8, das dann weiter entfaltet wird in den paulinischen Gebeten des Römerbriefes und der anderen Paulusbriefe. Ich lese einige Wörter, die uns jetzt da über die drei großen Dinge, die wir heute Morgen in ihren vier Grundlagen gesehen haben, hineinleiten. Es war nicht mehr. Welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig, ebenbürtig, gleichgestaltend zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, welche er, Gott, zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und welche er gerechtfertigt hat, die wird er auch einmal dereinst, wenn man sich sehr anstrengt und alle Mühe gibt und kein Gebot übertritt, die wird er dann vielleicht dann auch verherrlichen. So wird aber verkündigt, so heißt es nicht. Die hat er auch verherrlicht. Das heißt, deine und meine Verherrlichung, das heißt Gleichgestaltung mit dem Sohn der Herrlichkeit, mit dem Gott der Herrlichkeit, ist eine schon längst vollzogene Tatsache, die hat er verherrlicht. Man wird zuvor bestimmt vor Grundlegung der Welt oder vor der Welt oder dem Weltbeginn. Man wird herausgerufen aus der Welt. Man wird gerechtfertigt in der Welt und wird verherrlicht in der Welt. Und äußerlich nach Ablauf der Äonen, nach Ablauf der Welt. Das ist ein Wort von Augustin, von Kirchenvater Augustin, mit dem wir in vielen Dingen nicht einig sind, aber mit dem wir in den Hauptgrundwahrheiten ganz einig sind. Sein schönstes Wort, das Augustin gesprochen hat, ist vielleicht das: Unser Herz ist unruhig in uns, bis dass es ruht auf Gott in dir. Und wenn man das einmal sieht, dass alles, was die Welt bewegt, erregt, beglückt, bedrückt, was in ihr an Spannung ist, wie das alles nichts anderes ist als ein Sehnsuchtsschrei nach Gott. Unsere gesamte entartete Kunst ist ein Sehnsuchtsschrei nach Gott, die Kleckserei und die Missgeburten aus der Hölle, kann man sagen, die da dargestellt werden, ist ein Sehnsuchtsschrei nach Gott. Vor einigen Jahren durfte ich einen bedeutenden katholischen Kirchenbauer zum Herrn führen. Und nun sagte der mir: Adolf, ich kann nicht mehr, denn ich sehe, dass das, was eben in der modernen katholischen, der modernen Kirchenbau geleistet wird, dass das von der Hölle, von Dämonen inspiriert ist. Dass das von den Mächten der Bosheit inspiriert ist. denn die ganz modernen katholischen Kirchen sind noch schlimmer als die modernen evangelischen Kirchen. Und das will ich doch weisen. Er hat das klar erkannt, das ist Inspiration aus der Hölle und ich kann nicht mehr. Besteht die Möglichkeit, dass ich an eine höhere Schule komme als Zeichenlehrer oder Kunstlehrer für die Künste, für die bildenden Künste. Kannst du mir helfen? Hast du Beziehungen? Ich kann nicht mehr mitmachen. Und diese schrecklichen Aufträge, die dann durch so viele Gremien, zuletzt muss der Papst noch sein Einwilligen geben, durchlaufen, dass ich die Sachen dann realisiere. Das ist Dämonendienst. Ich kann nicht mehr. Und da sehen wir, alles, was in der Welt ist, ist eine ungestillte, freiende Sehnsucht nach Gott auf der einen Seite. Und zweitens ist das der Versuch Satans, uns aus unserem Element, in dem wir allein Leben haben, nämlich die Liebe Gottes, herauszureißen. Wenn man das verstanden hat, da versteht man auch, was Kunst ist. Ich bin nicht sehr gebildet in der Kunst. Ich habe allerdings eine ganze Anzahl von Ausstellungen gesehen, in Europa und auch im Ausland, in Afrika, in Asien. Aber ich bin mir nicht verfallen. Aber ich sehe den verborgenen Freude Sehnsucht nach Liebe. Den Verborgenen frei der Trauer, dass alles auf Erden zerfällt. Wenn der Mensch alt wird, zerfällt er und er ist ihm alles verschlossen. Die Tore der Liebe sind ihm verschlossen und des Genusses und der Macht. Denn sein Gedächtnis wird schwach, sein Körper zerfällt. Und da steht die Kunst da. Und deshalb verstehen wir das Anliegen der Kunst. Es ist die Sehnsucht nach etwas Vollkommenem, nach etwas nie verwelkt und nie vergeht. Nach ewiger strahlender Schönheit. Verstehst du? Auch Theater schon viermal etwa in meinem Leben. Das ist so oft. Ja. Zweimal musste ich reingehen und einmal, naja, ich habe auch schon alles Mögliche Schöne gesehen, nicht oft, aber dann und wann nochmal. War sehr schön. Naja. Aber ich hab verstanden und ich will euch fragen, warum ich es verstanden habe. Weil ich etwas weiß von dem, was ich jetzt vorlese. Hört einmal zu. Hört einmal zu. Der seines eingeborenen Sohnes nicht verschont hat, hat ihn für uns alle dahingegeben. Wir haben Kreuz, einen Tod, einen Fluch, einen Untergang, ein Totenreich. Wie sollte er uns zusammen mit ihm nicht das All in Gnaden darreichen? Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken, das All? Das heißt, die ganze Schöpfung ist um uns gestellt wie eine Staffage. Und auf dieser Bühne, auf der alles steht, Sonne, Mond und Sterne, jedes Würmlein, jedes Gräslein, das ganze All, alles was an Sehnsucht, ein Glücksverlangen, Hunger nach Liebe und Seligkeit, ihr Herzen, gespranzen, gesprandet, alles was da ist, ist eine Staffage, damit das Drama Gottes, die Tragödie, man kann auch sagen, die Komödie, kann man auch sagen, Divina Commedia nannte sein großes Werk, die göttliche Komödie. Alles, was ist, alles, was geglaubt, gefühlt wird, was an Verzweiflung, Hass, Wahnsinn, Grauen, Schönheit, Sehnsucht, Freude, Lieblichkeit und so weiter, in einem reinen, schönen Ballett, wenn es nur so drei Bauernmädchen sind oder fünf und ein paar Bauernburschen, wie viel Schönheit, wie viel Sehnsucht atmet das, wenn es rein ist und keine entartete moderne Kunst. Alles ist teuer! Alles ist euer, ihr aber seid richtig. Und das alles ist um uns willen. Das All ist um uns willen, sagt die Schrift. Und alles, was abrollt, auch die Ungerechtigkeiten, der Hass, die Irrwege, der Wahnsinn der modernen Welt, in all ihren Beziehungen, das dient uns alles zum Besten. Und das durchschauen wir. Wir sind ihm aber nicht das Schlaf. Wir dürfen es beherrschen, denn wir werden es einmal erklären, bis hinein in die Herrlichkeit Gottes. Und wenn man das weiß, da hat man alles, zerfällt ihm nicht, aber man darf es liebend beherrschen. Das ist eine große, weite Schau. Also wir haben keine Angst. Ich habe keine Angst vor kurzen Rücken der Frauen. Jetzt sehe ich gar nicht, gucke ich gar nicht hin. Ja. Keine Angst. Ja. Aber nur Moral zu predigen und darauf loszuhacken, das gibt keine Erlösung. Es gibt nie Erlösung. Ich habe hundertfach die Beweise. Alles ist euer. Alles ist euer. Aber wir werden einmal
Wir werden einmal das alles, was jetzt an turbulenten Kräften, an chaotischen Dingen durcheinander wogt und auseinanderprallt und was zu dem dramatischen Ablauf des Weltgeschehens geht, das werden wir also einmal hineinfolgen in überströmender Liebe ins Leben Gottes. Und wer diesen letzten Blick hat, der ist ein erlöster und ein gelöster Mensch. Da heißt es also, er wird uns das All schenken. Und dann kommt etwas Gewaltiges. Wer wird wieder Gottes auserwählte Anklage erheben? Etwa Gott, so muss man es lesen nach dem Urtext, wird Gott gegen uns Anklage erheben? Ja. Er rechtfertigt uns ja. Er klagt uns nicht an, er rechtfertigt uns. Er vergibt uns unsere Schuld und macht uns so gerecht, als hätten wir nie gesündigt. Wer ist es, der verdammt? Ich war Christus. Der ist ja für uns gestorben und hat unsere Sünden bezahlt. Ja, noch mehr. Er ist auch auferweckt, Vers 34. Er sitzt auf den Rechten Gottes. Er verwendet sich für uns, er ist unser Fürsprecher. Und dann kommt eine Frage, die 17 Antworten enthält. Ich kann das nicht ausführen. Da müssen wir noch jeden Abend beisammen sein, 14 Tage lang. Aber ich will eines sagen. Das wird eine Frage. Die Frage heißt nicht, was wird uns zeigen von der Liebe Christi? Das ist die Frage nicht. Sondern die Frage lautet, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Das, was ich hier vorlese, diese 17 Dinge, die uns von der Liebe Christi scheiden wollen, aber nicht scheiden können. Das sind keine Sachen, das sind keine Zustände, über die man sich moralisch entrüstet. Über die vielen Zigaretten, die geraucht werden, und über die 500 Millionen Mark, die die Beatles verdient haben, und über wer weiß was alles. Das sind keine Sachen und Zustände und Zufallsergebnisse, über die wir uns entrüsten. Ich habe schon lange gelernt, mich nicht zu entrüsten. Das heißt nämlich, meine Rüstung auszuziehen. Mein Panzer, Brustpanzer der Gerechtigkeit, mein Helm der Hoffnung, mein Schild des Glaubens, mein Schwert des Geistes, meine Schuhe der Bereitschaft, die möchte ich nicht ablegen. Wenn ich entrüstet bin, da habe ich keine Rüstung mehr an und da bin ich dem Feind unterlegen. Deshalb entrüste ich mich nicht, ich möchte es nicht. Ich kann auch niemand mehr etwas nachtragen. Denkt euch, da ist einer, der wandert frisch und vor ein Ziel entgegen und hinten hinterher kommt einer, der trägt den Sohn Kasten voll Vorwürfe und Ablehnungen und so weiter, trägt er dem nach. Was meint er, was das für eine Mühe ist, das dem nachzutragen? Möchte ich nicht? Wir können das nachtragen. Wir können das nachtragen. Meine Lieben, das ist eine feine Sache. Ich habe dieses Wortspiel vom Entrüsten und Nachtragen, das habe ich gelernt vom Paramotorsohn. Ja. Da hatte er so eine ganz praktische, wunderbare, lösende, beglückende, befreiende Seelsorge. Nun heißt also das erste Wort nicht, was will ich entscheiden, sondern wer will entscheiden von der Liebe Christi? Wer? Es handelt sich jetzt um lauter Persönlichkeiten, keine irdischen Persönlichkeiten, sondern Persönlichkeiten aus der Licht- und Finsterniswelt. Um die handelt es sich. Der Gläubige erkennt alles. Ja, aber er hat keine Angst mehr. Er kann im Notfall sagen, im Namen Jesu, weiche, schweige, du bist besiegt, geh weg, geh an deinen Ort. Darf man sagen. Und wenn man das im Glauben tut, geschieht das auch. Das habe ich bei Besessenen erlebt, bei Geisteskranken und bei vielen anderen Fällen. Ja, es geht nicht immer. Denn wir haben nur dann und wann diese Vollmacht, die erst im tausendjährigen Reich und dann später noch einmal beim Umbruch die neue Schöpfung sich unglaublich auswirken wird. Aber im Geiste haben wir es jetzt schon. Nicht was wird entscheiden, sondern wer wird entscheiden von der Liebe Christi. Und nun werden 17 Dinge genannt, die will ich nicht ausführen, aber ich will sie andeuten. Und sage, es handelt sich um Geschöpfe und nicht um geschöpfliche Zustände, was entscheiden wir von der Liebe Christi. Nicht Hungersnot, das ist keine Sache, das ist ein Dämon, der die Hungersnot propagiert und inszeniert. Aber ihr werdet das gleich sehen, wenn ich euch sage, ich zähle euch mit 17, ja wie soll ich sagen, Dinge auf. die aber nicht Sachen sind, sondern Persönlichkeiten, nicht Zustände, sondern Initianten, Initiatoren. Ich lese. Wer will entscheiden von der Liebe Gottes? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir logisch eingeschätzt. Das heißt wörtlich, wie Schlachtschafe. Die Welt ist auch die Frommen, die sind dazu da, um geschlachtet zu werden. Die sollen verschwinden, die verbrennen wir, die kreuzigen wir, die ersäufen wir. Das sind Schlachtschafe, wir werden wie Schlachtschafe eingeschätzt. Aber in diesem allen, das sind bis jetzt 7 Dinge gewesen, es kommen gleich noch andere 10, in diesem allen, in all diesem, sind wir Übersieger. Nicht nur Sieger, sondern Übersieger. Mehr als Überwinder. Luther übersetzt, wir überwinden weit. Beim Urtext heißt Übersieger. Durch den, der uns geliebt hat. Man überwindet nicht durch Kraft. Man überwindet nicht durch Stärke. Nicht durch Gewalt, nicht durch größere Logik und so weiter. Durch brachiale Gewalt oder so etwas. Niemals. Wir überwinden durch Liebe. Weil er durch seine Liebe Welt überwinden hat. Wir in diesem allen, in diesen 7 Stücken, die ich eben nannte, sind wir Übersieger durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt. Und nun werden 10 Dinge genannt. Dass weder Tod noch Leben. Tod ist Trennung von Gott ist, und Leben ist Einssein mit Gott. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe, das sind Segnungen, noch Tiefe, das sind Gerichte, Ängste, Depressionen, noch irgendein anderes Geschöpf, nicht eine andere Sache, ein anderes Geschöpf, das sind Geschöpfe, das sind Wesen und Gewalten der himmlischen Regionen, um zu scheiden, vermag. Von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn, noch zu scheiden, vermögen wird. Sie hat nicht das Vermögen. Die Welt kann mit ihrem großen, guten, edlen und schönen, und das ist das Gefährlichste, und ihrem brutalen, gemeinen, niederen, schmutzigen, untertierischen, das durchschaut man als Sünde. Sie vermag uns nicht zu scheiden von der Liebe Gottes. Das heißt, hinter allem, was die Welt bewegt, hinter ihrer Kunst und Musik, hinter ihrem wirtschaftlichen Fortschritt und ihren Idealen, all dem, was schön und gut ist an und für sich, stecken Dämonen. Hinter dem Fußball-Toto und wer wird Weltmeister und dieser unglaublichen Aufregung, da stecken Dämonen. Und es wird wohl nicht bekannt gegeben werden, wie viele Leute am Fernseherschirm einen Herzschlag bekommen haben, wenn sie merkten, dass ihre Land ihre Mannschaft, also ihr Land, verloren hat. Immer bei so großen Wettspielen gibt es immer tödliche Herzschläge. Aber es wird verheimlicht. Dann sagen die Frauen zu ihrem Mann, du darfst nicht mehr hingehen, das ist auch ein Herzschlag. Ja, dann lassen sie nicht mehr hin. Und es hat dir das verheimlicht. Aber die vermögen uns nicht zu scheiden von der Liebe Gottes. Alles, was in der Welt ist. Das schöne, gute, öde, große, gewaltige, durch das Schmutzige und Gemeine. Ob das Lichtengel sind oder Finsternis gewalten. Sie wollen uns von der Liebe Gottes scheiden. Deshalb Religionen gibt es, die sind so fromm, das ist doch so gut. Der Albert Schweitzer ist doch so ein frommer, edler Mann, hat so viel Gutes getan. In seinem Urwald in Lambarene, ja, hat Kraft und hat viel Gutes getan. Das hat er, ich weiß das, ich weiß von Leuten, die das waren. Aber er hat behauptet, erstens, Jesus von Nazareth war ein Schizophrener, ein Geisteskranker. Zweitens, Jesus von Nazareth ist eine Mythe, ein Märchen. Der hat jedenfalls gar nicht gelesen. Das hält Albert Schweitzer. Den man zum Gott ernennt und sich an ihm orientieren will. Das ist ein Versuch, uns von Christus Jesus zu scheiden. von dem die Millionen von Menschen erlegen sind, auch in Deutschland. Es gab eine Zeit, da wurde Schweizer derart verbittert, wenn man gesagt hätte, die Tatsache gesagt hätte, wofür Schweizer seinen medizinischen und seinen theologischen Doktor bekam, wenn er das den Leuten gezeigt hätte und die hätten sogar die Doktorarbeiten von Schweizer zeichnen können. Die hätten einen umgebracht. Aber deshalb habe ich gar nichts gesagt, nicht aus Angst. Aber damit hätte ich den Leuten gar nicht gedient in ihrem Zustand. Wenn ihr einen 16-jährigen spiegelsbesessenen Mädchen fragt, der sagt, sie soll nicht dorthin gehen, das hat gar keinen Wert. Die geht erst recht hin. Sondern da muss man einmal gehen lassen, laufen lassen, den Mut haben, sie ihren Weg gehen zu lassen, wie der Vater den verlorenen Sohn. Aber dafür beten, dafür ringen. Gott hat ja auch die Welt, Gott hat ja die Nation, Gott hat ja Israel ja tausende seinen Irrweg gehen lassen. Aber er hat es immer geliebt und wartet auf es. Das ist der große Unterschied. Wir haben nicht Angst vor der Welt. Wir sind auch keine Gesetzeslehrer und Menschen, die nur mit Knüppeln und Drohungen arbeiten, sondern wir können warten, weil wir wissen, alles gehört unser. Alles wird enden und münden in Gottes Glanz und Freude und Sieg und Herrlichkeit. Das wissen wir. Noch kein anderes Geschöpf. Der wird uns zu scheiden vermögen von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Und von dieser Warte aus verstehen wir alles, gehört uns alles, aber wir brauchen nicht alles. Wir brauchen nicht alles. Ich habe schon so manchen Mal sah ich einen jungen Mann, der sich die Zigarette anzündet. Und das hat er mit einem Genuss getan. Und hat den Rauch eingeschluckt. Und da bin ich auf den Sohn und sagte, na, Ihnen schmeckt wohl die Zigarette. Ja, sagt er, großartig. Ja, sag ich, sehen Sie, Sie müssen rauchen. Ich kann rauchen, aber ich muss nicht. Ich rauche deshalb seit 48 Jahren nicht mehr. Ja. Aber Sie müssen rauchen. Sie müssen, Sie wollen oder nicht. Nicht haben Sie eine Zigarette, sondern die Zigarette hat Sie. Oh, der Mann hat aber mit einem Gesicht kehrt gemacht. Ich wollte da noch ein Wort, ein verzeihendes Wort zu ihm sprechen. Ein verzeihendes, bittendes Wort. Aber er war nicht mehr anzutreffen und zu finden. Also das nur nebenbei. Alles ist euer. Wir durchschauen alles. Wir können uns auch, soweit das schön ist, uns freuen. Wir freuen uns doch am blauen Himmel, an der goldenen Sonne und an den rauschenden Wäldern. Wir freuen uns doch an schöner, guter, edler Musik, an einem schönen Volkslied, selbst wenn das Volkslied zum Schlager geworden ist, zum Beispiel da ein Knab, ein Röslein steht, was für ein schönes, innliches Liebeslied ist, wo man seine Freude haben. Aber das führt nicht in die Liebe Gottes. Das führt in die, ja, in die Seele und ins Fleisch, aber nicht in die Liebe Gottes. Deshalb bekämpfen wir das nicht. Deshalb schreibe ich keine Traktate gegen das Lied, so ein Knab, ein Röslein steht. Versteht ihr Lieben, alles ist euer. Ihr aller seid Christi. Und wer dem Herrn gehört, dem wird alles zur Beute gegeben werden. Wir werden alles zur Beute haben. Und werden anknüpfen an die Sehnsüchte, an die ungestillten und unsichtbaren und unaufspürbaren Sehnsüchten, an die verirrten Begierden, die bis in den Schmutz, in den tiefsten Dreck entadert sind. Aber wir werden uns nicht damit einlassen. Wir freuen uns an allem Schönen und Guten, an allem. Aber wir wissen, darüber steht groß und wunderbar der Gott, der einst alles zu sich zieht. Und wenn Gott die Welt erträgt, so wie sie jetzt ist, dieses grausame Durcheinander, Vietnam und so weiter, es brauchen wir ein paar Namen zu nennen, wenn Gott das erträgt und dazu schweigt, dann können wir auch ertragen und schweigen. Natürlich heißt mir das nicht gut, aber wir verpulvern nicht unsere Kräfte jetzt schon, Dinge zu tun, die einmal im tausendjährigen Reich sich ganz von selber lösen. Wir bezeugen das. Brüder, ich weiß, dass ihr mich verstehen werdet. Und deshalb noch einmal, alles ist euer. Aber wir gehören dem Herrn. Wir sind sein. Und uns kann der Feind nichts anhaben, nichts verwahren zu schalten von dem Element, in dem allein wir gelöst und glücklich sind. Und das ist die Liebe Gottes. So. Das nur als Einleitung. Und nun will ich euch aber noch etwas sagen über die drei gewaltigen, köstlichen Dinge. 4, 5, 6 und 7, die wir heute Morgen nicht besprochen haben.
Wir haben ja nur 1, 2, 3, 4 gesprochen aus Epheser 5. Redet voll Geistes in den dir. Wir haben ja 4 Dinge genannt. Reden, voll Loben und im Geiste singen und spielen im Herzen. Alle Zeit für alles danken und einander unterwürfig sind. Dem anderen die Ehre geben. Den anderen achten und lieben. Ja. Wenn einer zum Beispiel einen Doktortitel hat, irgend so ein junger, ungläubiger Schnösel von 25 oder 30 Jahren und bildet sich wunderbar ein und schreibt auf alle seine Visitenkarten Doktor Sigismund so und so, dann spotten wir nicht darüber, sondern Ehre, wenn Ehre gehört. Und wenn ich dann vorgestellt werde, sage ich Herr Doktor. Ich sage vielleicht so oft Herr Doktor, dass der sagt, aber bitte jetzt nennen Sie mich mit Namen, Sie haben es genug gedoktert, ja. Aber ich werde ihn nicht schmähen, ich werde ihn nicht schmähen, Ehre wird Ehre gebührt. Aber ich werde ihm zeigen, dass es einen viel höheren Titel gibt, als den Doktortitel, der ja heute ja, nicht mehr allzu viel wert ist. Jeder Deutsche wird ja in gewissen Ländern mit Herr Doktor angeredet. Und dann merken Sie Deutschland, sagen die Leute, die Gepäckträger Herr Doktor, weil sie dann mehr Trinkgeld bekommen. Und der betreffende Metzgermeister oder Metzgermeister ist ein schöner Beruf, ja, oder Ladenkaufmann, der Heringe verkauft und mit Herr Doktor angeredet wird, das tut er wohl, da gibt er mehr Trinkgeld. Ja. Also da kommt jeder auf sein Recht. So ist die Welt heute. Betrug und Theater. Und wenn Gott sie erträgt und schweigt und wartet, er wartet, bis alle Feinde Christi gelegt sind zum Schemel seiner Füße. Und der Herr Jesus wartet auch. Und der Heilige Geist wartet auf und die Gemeinde soll aufwachen. Aber im Glauben, dass alles sind vorübergehende chaotische Zustände. Mit viel Schönen, Guten, Edlen, woran wir uns freuen dürfen. Aber auch mit viel Not und Schmutz und Grauen und Ekel, was uns weh tut. So, jetzt habe ich aber eine lange Einleitung gemacht. Und nun komme ich gleich an Epheser 1. Und nenne noch einmal die 3 wunderbaren Stücke, von denen wir, oder durch die wir erfasst sind, erfüllt sind, das Zeugnis des Heiligen Geistes haben und vollendet werden. Vorhin hat unser lieber Bruder Christian Stucki gesagt, dass nicht das Vater unser, der Evangelien, unser Hauptgebet sind, sondern die paulinischen Füllegebete. Mir ist schon x-mal gesagt worden, ja, du stellst den Apostel Paulus über den Herrn Jesus. Das ist ein Zeug. Der Jesus in seiner Erniedrigung, der hat als Sprachgefäß seinen menschlichen Leib. Und der Jesus in seiner Erhöhung des Rechten des Vaters hat als Sprachgefäß und Offenbarungsgefäß den Apostel Paulus. Und deshalb hat man sogar in der Kirchengeschichte, bei den alten Vätern, die haben noch mehr gewusst als wir, als die modernen Theologen, hat man die paulinischen, zum Beispiel das Gebet in Epheser 1 genannt, das Vater unser des Apostels Paulus. Das ist das Vater unser, enthält genau dieselben Bitten, nur auf einer viel höheren Ebene, wie wir vorhin auch gehört haben. Das Vater unser, dein Reich komme, das ist die Sehnsucht eines Israeliten, der wünscht, dass bald das Königreich Christi hereinbreche, dass Israel erlöst ist, dass die Nationen sich unter Israel beugen, dass die Erde verwandelt wird in einen Paradiesesgarten, dass der Teufel gebunden ist, 1000 Jahre und so weiter. Das ist das Reich Gottesgebet, dein Reich komme. Aber bei uns, wir wollen keine Reichszustände, obwohl wir die genießen werden. Wir wollen den Herrn Jesus, Herr Jesus, komme bald. Wir sind personhaft und nicht mehr sachlich und dienlich eingestellt im Blick auf die Verheißungen. Meine Lieben, ich weiß, dass das für viele Dinge sind, die er schon oft gehört hat, aber vielleicht doch noch nicht in seinen letzten Konsequenzen, in seiner ganzen Weite und Höhe und Tiefe und Schönheit erfasst hat. Und das zu tun möchte ich jetzt mich bemühen. Ich lese also noch einmal aus Epheser 1 von Vers 16 ab. Epheser 1 von Vers 16. Ich höre nicht auf, für euch zu danken, dass hier nicht der Apostel Paulus gemeint ist, im letzten, tiefsten Sinn, sondern der Herr Jesus selbst geht daraus hervor, dass der Apostel Paulus
manchmal aufhörte zu bangen, wenn er zum Beispiel am Einschlafen war und ist dann eingeschlafen, hat er aufgehört. Oder wenn er eine wichtige Arbeit machen musste, wo er all seine Gedanken beisammen haben musste, da hat er nicht für die Epheser und für die Römer, die Korinther, die Galater, die Philipper, die Kolosser, Thessalonicher, da hat er nicht gebetet. Hat er aufgehört zu danken und hat dann was seine Arbeit gemacht. Und dann hat er geschlafen, dann hat er gegessen. Aber wer nicht aufhört, wer nicht schläft, noch schlummert und deshalb nicht aufhört zu danken, das ist im Grundsinn der Herr Jesus vorgeschattet durch den schwachen Apostel Paulus. Christus lebt in mir. Aber der eigentliche Christus, der hört nicht auf zu danken. Erst wenn wir das erfasst haben, hier betet in den paulinischen Füllegebeten, betet zutiefst der Christus Gottes. Und der Paulus ist nur ein Sprachgefäß, ist nur ein Leitungsrohr, ist nur ein Kanal, wenn ich so sagen darf. Und bei Paulus ist das alles nur sehr mangelhaft wahr, wenn er sagt, ich höre nicht auf zu beten. Da könnte man sagen, der Mann, der nimmt den Mund aber voll, das geht doch gar nicht. Nein, das ist richtig, er ist das Schwache, mit Schwachheiten umkleidete Vorbild für den, der wirklich nicht aufhört zu beten. Das ist unser Herr, der hört wirklich nicht auf zu beten. Das macht unser Herz so froh, so reich. Nehmt das mit. Ich höre nicht auf zu beten. Euer Erwähnen in unserem Gebet, dass der Gott, unser Herr Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Also wir erkennen nicht Sachen und Dinge und Daten und irdische Bezogenheiten, ja, sondern ihn selbst. Wir wollen dem ins Herz schauen, der uns so geliebt hat, in der Erkenntnis seiner selbst. Zu welchem Zweck? Jetzt kommt's. Damit ihr, jetzt kommt ein Mittelwort der Vergangenheit, da ihr nun erleuchtet seid an den Augen eures Herzens. Oder kurz, erleuchtet an den Augen eures Herzens Wissen. Es gibt also ein göttliches Wissen, das kommt nur zustande dadurch, dass unsere Herzen erleuchtet werden. Dass der Lichtglanz Gottes durch sein Wort oder aus seinem Wort durch den Heiligen Geist in uns hineinfällt. Das ist das paulinische Wissen. Wir finden in der Schrift ein typisch paulinisches Wissen. Wir finden ein typisch johannäisches Wissen. Und finden ein typisch petrinisches Wissen. Wenn bei Petrus sagt, wir wissen, oder bei Johannes sagt, wir wissen, dann sind eben andere Sphären, andere Zusammenhänge, andere Körperschaften, andere Eigenschaften des Wesens Gottes in den Mittelpunkt gerückt, als wenn Paulus sagt, wir wissen. Das müssen wir lernen. Und es ist eine Fundgrube, eine Fülle von köstlichen Wahrheiten, diese drei Arten des petrinischen, des johannäischen und des paulinischen Wissens einmal nacheinander zu betrachten. Paulus hat von sich als Mensch gesagt, wir wissen nicht, gab es auch im Leben Jesu Zeiten, wo er nicht alles wusste. Jawohl, gerade hier wollte ich einhaken. Jesus sagte, auch der, die Engel wissen es nicht, auch der Sohn nicht. Damals hat Jesus die Zeit seines Wiederkommens nicht gewusst. Da war er ja noch im Fleisch. Aber seitdem nun der Plan Gottes weitergelaufen ist, seitdem erstens Jesus das Werk vollendet zur Rechten des Vaters sitzt und seitdem zweitens auf Erden ein Ansatzpunkt geschaffen ist, von dem aus nun ein Wissen möglich ist. Und dieser Ansatzpunkt ist die Entstehung Israels vom 14. auf 15. Mai 1948. Von diesem Augenblick, da sagt der Herr Jesus, und dann lesen wir in den Briefen, wenn einmal sein Zweig weich geworden sein wird, das heißt, wenn in Israel den dürren Baum wieder ist, der Saft, das Leben hochsteigt, dann wisset ihr von selbst, dass die Zeit da ist, so heißt es. Dann wissen wir von selbst. Jetzt wissen wir, wie viel mehr, wenn wir es wissen dürfen, seit diesem Zeitpunkt, dass Israel wieder ein Volk, ein Staat, eine Nation ist, seit Gott mit Israel handelt, inzwischen mehr weiß es der Sohn selbst. So gab es auch im Sohn selbst Dinge, die wusste er nicht. Seine Allmacht und seine Allwissenheit, die war wohl latent, das heißt verborgen und nicht verdeckt da. Aber er hat sie nicht angewandt und ausgewirkt, sondern ist ein Mensch geblieben bis zum Tod am Kreuz. Im Augenblick allerdings, als er gestorben war und hinabgefahren war ins Hohenreich, in dem schönen Augenblick sind die in ihm immanent ruhigen Kräfte ausgebrochen ohne Gleichen. Da bekam er die Schlüssel abgeliefert vom Teufel, vom Tod, und hat eine Anzahl seiner Freunde rausgelassen. Und nach seiner Auferstehung sind sie auch auferstanden und gingen durch die heilige Stadt und besprachen sich mit vielen. Da gab es allerhand Vorbereitungen. Und so glaube ich, dass auch in der Endzeit einmal eine gewisse Vorbereitung noch kommen wird, denn die Toten in Christus werden zuerst aufgeweckt und danach werden wir die Lebenden verwandelt werden. Ja, wie lange denn danach? 3 Tage? Dafür haben wir Beweise, dass es das gibt. 7 oder 8 Tage? Auch dafür haben wir Beweise, dass es das gibt. Oder 40 Tage? Auch dafür haben wir Beweise. Bitte. Setzen wir uns mal hin und kopieren wir mal und suchen wir mal da einzudringen. Forschen wir täglich in der Schrift, ob es sich also verhält. Und da ist es wohl möglich, weil alles, was einmal sein wird, schon gewesen ist. Und weil alles, was einmal gewesen ist, später wieder sein wird, so dass man nach diesem Schluss der Analogie, dass man, die Bibel nennt das Logizomai, den logischen Schluss ziehen, dass er, der Herr, wirklich kommt für seine Gemeinde, dass er durch den Geist oder durch Brüder oder durch irgendwie auch wir als Gemeinde irgendwie einen Hinweis bekommen, so, jetzt ist es bald soweit, jetzt kommt der Herr wirklich bald, was wir seit 2000 Jahren glauben und bekennen. Ich sage das nur nebenbei, damit wir uns freuen. Gott ist treu und ihm ist an uns viel mehr, unendlich mehr gelegen als uns an ihm. Wer sagt noch mehr? Die Mutter fürs Kind oder das Kind für die Mutter? Ja, ja. Es gibt auch Situationen, wenn die Mutter mal 95 Jahre alt ist und der Sohn ist ein Herr Generaldirektor, da sorgt der Sohn für die Mutter. Und fährt sie mit seinem Mercedes spazieren. Ganz gewiss. Es gibt ja monatlich 500 oder 1000 Mark. Ganz gewiss. Aber natürlich sorgt die Mutter fürs Kind. Sie leidet Geburtsschmerzen. Meine Freunde, das sind Dinge, die müssen wir in biblischen Zusammenhängen verglichen mit den menschlichen Zusammenhängen verstehen. Und deshalb, was versteht und beurteilt der Gläubige? Ja, alles, so steht es ja nicht da. Wir beurteilen alles. Das heißt nicht, dass wir allem verfallen. Ich beurteile nicht, welche Zigarettenmarke die beste ist. Und lass mal jetzt von den 100 Zigarettenmarken, die es gibt, und jeder eine Schachtel schicken und probieren mal. Welche am besten schmeckt, so ein Blödsinn mache ich natürlich nicht. Aber wir beurteilen alles. Und werden später auch die Gottlosen einmal verurteilen. Wir werden Gericht ausüben. Später. Wenn wir mit dem Herrn vereint sind. Ihr Lieben, wir müssen biblisch denken lernen. Wir dürfen nicht kindisch sein. Wir sollen werden wie die Kinder, jawohl. Der Sünde gegenüber wie ein Kind. Aber nicht kindisch. Noch einmal. 3 Dinge sind es, die wir mit erleuchteten Augen des Herzens wissen sollen. Erstens. Die Elpis. Das heißt auf Deutsch die Erwartung oder etwas schwächer ausgedrückt die Hoffnung. Erwartung ist etwas viel Stärkeres, Gespannteres, auf festeren Fundamenten ruhendes, als was man in der Welt denkt, die Hoffnung. Ich hoffe, dass wir nächsten Sonntag schönes Wetter haben und dass wir beim Fußball letztlich nass reden werden. Ja, auch eine Hoffnung, natürlich. Ja, aber Erwartung im göttlichen Sinn, ist etwas Grandioses. Alle Erwartungen sind geknüpft an den Sohn und an die Welt. Die Erwartung der Schöpfung ist geknüpft an die Verwaltung der Söhne Gottes. Und das sind wir. Das ist Erwartung. Erwartung ist stabil. Hoffnung ist labil. Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Ja. Aber die Erwartung, die an ihn geknüpft ist, aufgrund des Wortes Gottes und des Geistes Gottes und des Zeugnisses der Brüder, diese Erwartung, die macht uns stark und froh. Und die fällt nicht um. Diese Erwartung besteht, die existiert. Denn es gibt eine Erwartung Gottes und gibt eine Erwartung Christi, und gibt eine Erwartung Israels, und gibt eine Erwartung der Gemeinde, und gibt eine Erwartung der Krisis, das heißt der Schöpfung, all dessen, was mit einer, durch einen Schöpfungsakt in Dasein gerufen ist. Die Schöpfung, alles, was uns umgibt, die stehen in einem Wartezustand. Und das meint ihr, worauf die Schöpfung wartet? Auf unsere Enthüllung, die ganze Krisis, Römer 8, 19, ich kann das nicht lesen, wird uns so weit führen. Die ganze Schöpfung der Krisis wartet, dass wir endlich aus der Niedrigkeit, in die wir jetzt erhöht sind, aus der Ohnmacht, aus der Unzuverlässigkeit, aus der Schwachheit, aus den Irrtümern und Täuschungen, in denen wir alle drinstecken, nach irgendeiner Seite hin, dass wir herausgerissen werden und erkennen, wie er uns erkannt hat und wir ihm gleich sein werden, weil wir ihn erkennen, wie er ist. Und das, dass wir nun diesen Schritt, diesen Durchbruch erleben, enthüllt, weiter weg, das ist die Erwartung der Schöpfung. Und deshalb sind wir so froh, dass wir wissen, also was da ist, auf der verzerrten Musik, auf der verzerrten und schmutzigen, hässlichen Operetten und Opern und was es alles gibt, alle möglichen guten, mittleren und schlechten Dinge. Da steckt eine Erwartung, da steckt eine Sehnsucht drin. Ein Künstler, der irgendein Schmirakel da macht, der legt wirklich sein ganzes Herz da hinein. Ja, Picasso nicht. Der nicht. Der sagt, ich weiß, dass diese Schmiererei Blödsinn ist. Aber die Leute wollen es haben. Ich bin ein reicher Mann geworden und sie verhibbeln mich. Was ich früher gemalt habe, das war echte Kunst. Aber ich habe keinen Mensch haben wollen. Er liebt eine echte Kunst. Wir wollen dann Blödsinn. Weil der Mensch das haben will, was seinem inneren Zustand entspricht. Und der moderne Mensch, der ist richtig. Der ist innerlich ein Schwein, ein innerer Schweinehund. Haben wir Deutsche das genannt beim Militär. Der innere Schweinehund. Unser inneres Wesen ist ein Schweinehund. Schmutzig, gemein, tierisch, triebhaft, fressend, saufend, fußend, alles böse, niedrige Gebeine. Das will der gefallene Mensch. Und wer sich davon nicht lösen lassen, der will eine Kunst haben, die dem anspricht. Und dazu gehört die Beatles-Musik, und dazu gehören die Kirchenpausen, und dazu gehören die Denkmäler aus Stahl und Eisen und Marmor, und all der Mist und Blödsinn, der da gemacht wird, weiß kein Mensch, was er sagen soll. Kunst ist, wenn man nicht weiß, was es sein soll. Kunst. Wenn man es rumdreht, ist auch gut. Ja. Alles für Kunst. Ja, deshalb ist die moderne Kunst da und findet sie so viel Beifall, weil der Mensch das haben will, was ihm korrespondiert, was ihm entspricht. Und deshalb suchen wir die Bibel und suchen den Herrn Jesus und sagen, ich fühle, du bist, dich muss ich haben. Und sagen nicht, ich habe endlich die richtige Zigarettenmarke und einen richtigen Fußballclub, der voraussichtlich Meister und Weltmeister wird. So nicht, so machen sie es. Mit ihren zerrissenen, verzierenden und in ethischen, lächerlichen Sphären sich erschöpfenden Lebensgenuss und Lebensziel. Wir wollen mehr, wir wollen ihn. Ich habe nur eine Passion, das Graf Zinsen darf und das ist er und er und nur er, nämlich der Herr Jesus. Das ist die rechte Leidenschaft. Weil sie uns auch Leidenschaft, diese Leidenschaft. Ja. Die göttliche Eifersucht. Das ist doch die Eifersucht, das ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht, was Leidenschaft. Ja. Und so ist es auch mit uns, so steht in dieser heiligen Leidenschaft. Und wissen, wir werden nicht dafür gelobt und gelohnt und gekrönt. Wir werden wieder verachtet und geschmäht und sind glücklich und dankbar und danken Gott, dass wir am Zeug des heiligen Namens finden, jetzt ein wenig von der Schmach tragen dürfen, die er im Vollmaß getragen hat. Und das ist etwas Grandioses, das ist etwas Wunderbares. Das weiß nur der, der einmal da hineingegangen ist. Ja, also noch einmal. Das erste Stück ist, dass wir wissen, was die Elpis, die Erwartung seiner Berufe ist. Und wer in einer Lutherbibel hat, der wird lesen, die Hoffnung eurer Berufe. Und andere, die eine Elberfelder Bibel haben, die werden lesen, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Ja, Luther sagt eure Berufung und die Elberfelder Bibel sagt die eine Elberfelder-Bibel haben, die werden lesen, welches die Hoffnung seiner Berufung ist.
Ja, Luther sagt eure Berufung und die Elberfelder-Bibel sagt seine Berufung. Berufung Jesu Christi, wozu er berufen ist. Da muss doch eine falsch sein, nicht wahr? Nicht wahr? Nach irdischen Denkgesetzen muss doch ein falsch, kann doch nicht beides stimmen. Entweder ist es die Hoffnung seiner Berufung, was er hofft, oder ist die Hoffnung unserer Berufung, was wir hoffen, oder die Erwartung. Was ist recht? Beides, denn im Urtext steht nur Hoffnung, Berufung. Denn die Berufe, die einmal Jesus Christus das Haupt ausüben wird, die übt er ja aus in der Zukunft, das ist ja die Hoffnung seiner Berufe, nicht seine gegenwärtigen Berufe, nicht seine vergangenen Berufe. Es gibt eine Reihe Vergangenheitsberufe, es gibt eine Reihe Gegenwartsberufe. Es gibt aber noch viel mehr, größere, schönere, gewaltigere, alles Denken und Erzählen sprengende Bild seiner Berufung, die was er als Erwartung hat für seine Zukunftsberufe. Das ist ja auch unser Teil, denn wir sind Teilhaber seiner Berufe. Wir nehmen teil. Wenn ich berufen werde, wenn mir Richter Stucki schreibt, komm doch bitte bald wieder zu uns, dann sagt er nicht, verpacke deinen Kopf in einen Karton und schick uns deinen Kopf. Alles andere brauchen wir nicht. Deine Hände und deine Füße und dein Bauch brauchen wir alles nicht. Würde sagen, das geht nicht, das geht nicht, mein Kopf und mein Leib, das ist eine Einheit. Die gehören zusammen, und wo das Haupt ist, das sind auch die Glieder. Und was das Haupt tut, das führt es aus durch die Glieder. Das geht nicht, und so ist es mit dem Christus. Deshalb ist die Hoffnung seiner Berufe, ist zugleich die Hoffnung unserer Berufe. Und was der Herr Jesus einmal in der Zukunft alles tut, das tut er durch uns oder vermittelt uns. Da steht im Griechischen das Wort Dia, vermittelt uns. Meine lieben Freunde, das sollen wir wissen. Er leuchtet an den Augen unseres Herzens. Und wer das weiß, der empfängt den erfüllt, der Preis Gottes. Und das ist ein Beweis, dass wir errettet sind, wenn wir Verlangen haben nach der Hoffnung, seiner Berufung. Und ist ein Beweis, dass das, was wir glauben, wahr ist, dass die Bibel Gottes Wort ist. Den Beweis haben wir, weil ja dieses Wort wir ja dauernd lesen. Und weil, wenn wir ein Wort gelesen haben und lesen es in 3 Monaten noch einmal und in einem halben Jahr wieder und nach 5 Jahren zum 20. Mal, da wird dieses Wort, da erfährt das ein Wachstum. Ein Wachstum. Denn das Wort Gottes ist lebendig, ist etwas Wachstümliches. Ist etwas vom Leben Gottes durchpulstes. Und deshalb wollte ich, wenn die Zeit reichen würde, euch zeigen, wie zum Beispiel der Begriff das All wachstümlich ist. David verstand unter dem All nur die Tiere, die er da beobachtete oder mit denen er zu tun hatte, in seiner Eigenschaft als Hirte. Das All hat Gott den Füßen des Menschen unterworfen. Und dann zählen wir auf, was das alles ist. Den 8. Psalm, den wir heute Morgen gelesen bekamen. Also noch einmal. Die Hoffnung seiner Berufung ist zugleich die Hoffnung unserer Berufung und das sollen wir wissen. Und wenn ihr alle Menschen sagt, ein Durchschnittschristen, der sich für einen Christen hält, aber keiner ist, ich würde einmal mit meinen Brüdern und mit meinem Herrn verbunden, werde ich einmal die Engel richten. Und ich sage, du bist verrückt, wie kannst du Engel richten? Erstens mal ist ja gar nicht wissenschaftlich bewiesen, dass es Engel gibt, sondern es sind lauter Täuschungen, lauter Märchen, lauter dummes Geschwätz und Geschwafel von so ein paar verrückten Frommen. Und zweitens einmal, wie willst du die Engel richten? Und trotzdem gehört das mit als eine unserer elementarsten Aufgaben in das große Gebiet der Hoffnung seiner und unserer Berufung. Und das sollen wir wissen. Sollen wir wissen? Wir haben noch größere Hoffnung. Ha! Gewaltige Hoffnung. Eine wurde schon 2-mal genannt, gestern und heute. Nein, heute früh und heute Nachmittag. Wir werden ihm gleich sein. Das ist unsere Erwartung. Wir warten darauf. Denn das haben wir schriftlich, was das weiß. Dem heiligen Worte Gottes, das nicht lügt und trügt. In dieser Welt des Betruges und der Gaunerei und der verlogenen Propaganda und Reklame. Alles Lug und Schwindel. Ja. Verpackungsteurer als die Inhalt. Aber bei unserem Gott ist
ist der Inhalt teurer als die Verpackung. Der Inhalt ist der Christus und die Verpackung ist das Weltall. Und beides wird uns geschenkt, der Sohn Gottes wird uns geschenkt. Und mit ihm wird uns das ganze All zusammen geschenkt. Die ganze Emballage, alles so, da hat sie den ganzen Kram. So ist Gott. So ist Gott. Er ist so neidisch und eifersüchtig. Halt, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Berühre nicht, fasst du nicht. Achtung, halt. Und so ist Gott nicht. Oh, der ist so großzügig. Der lacht über uns und der spottet über die Not des Schöpfers und sagt, ihr Narren, ihr Toren. Er spottet darüber. Und sieht so dann wenn man mal einen zu sich, wie zum Beispiel den Heinrich Heine, der auf dem Totenbett gedichtet hat, zerschlagen ist die alte Leier. Am Felsen, welcher Christus heißt. Und dann hat er Buße getan. Ich freue mich, dass ich zur bösen Feier so angereizte manchen Geist und so weiter. Aber jetzt ist vorbei. Jetzt ist an dem Christusfelsen ist mein altes Lied zerschlagen. Und du siehst das neue Lied der Erlösung. Ganz wunderbar. Habe ich euch nicht mal vorgelesen hier? Nicht? Es wird oft gewünscht, ich bekomme oft Zuschriften. Bitte schicken Sie mir das Gedicht, das Heinrich Heine, der jüdische Dichter, was der auf seinem Sterbebett schrieb, als er zum Glauben gekommen war. Ich habe es ausgeliehen, ein paar Mal schon, und habe es nicht wieder zurückbekommen. Jetzt bin ich schlauer, jetzt behalte ich das Original und sage hier, schreibt das hier ab, da setze ich hin, schreibt das ab. Original behalte ich. Sonst kommt mir alles weg, was ich so sammle an Kostbarkeit. Das war nebenbei. Ja. Die Frommen sind eine verschwörerische Gesellschaft. Ganz besser. Stimmt's oder habe ich recht? Gut, also weiter.
Entschuldigung, jetzt sind wir gleich die Abendbücher, die ich den Frommen ausgeliehen habe. Zum Beispiel das Buch, die neutestamentliche Taufe, die habe ich einmal irgendwo einem Frommen ausgeliehen, der wollte es unbedingt haben, von Johannes Hahn.
Was? Ich habe sie gehabt. Was ist das? Aber die bekomme ich nicht mehr zurück. Wo die verschwunden ist und so noch einige andere Bücher. Ich mache es ganz gleiche Bruder, Heller, nur ein Buch verschreibe. Nicht vor der Erachtung, ist auszuleiten. Wir sind froh, dass die Fläche der Wasser jetzt weg. Nach vielen Tagen jetzt ist es weg. Ich habe auch einige Bücher nicht wiederbekommen, einige Bücherschriften. Es sind etwas mehr als. Du hast gesagt, das hat Hause. Wer weiß das? Von mir. Als Redakteur bin ich die Hamburger Dejan da, das Hamburger Mädchen. Ja, sie hat es gehört. Sie hat in Hamburg gehört. Ich bemühe mich, dass ich in dasselbe, was ich in Hamburg sage, auch in Thun sagen darf. Aber wenn in Thun dann Hamburger sitzen, oder wenn in Hamburg Thuner sitzen, da wiederhole ich es natürlich. Ja, das habe ich dann mal erklärt, dass die Frauen Spitzbuben sind, in denen sie geliehene Bücher nicht zurückgeben. Also mir sind etwas mehr als 1000 Bücher weggekommen. Ich will. Oh, wenn ich mal in der Vollendung sehe, welch ein Segensweg diese Bücher machen. Die würden vielleicht dem, der sie mir gestohlen hat, auch gestohlen. Und ein anderer hat sie gelesen. Ja, und hat sie weiterverliehen. Und da ist, dadurch hat sich der Segen vervielfacht. Christian, so musst du denken. Redlicher 11, Vers 1. Wirf dein Brot aus die Fläche des Wassers. Denn das ist ja Lebensbrot, solche Bücher. Die Taufe von Waren ist ein wunderbares Buch. Was ist es? Habt nicht mehr? Ab. Mach dich aus. Lass fahren dahin. Wir haben keine Wind. Das Heil muss uns doch bleiben. Ja, so, weiter. Zweitens. Das erste war die Erwartung seiner Berufung. Oder seiner Berufe. Die sollen wir wissen. Wir sollen wissen, was der Herr Jesus für Berufe ausübt in der Zukunft, weil wir als sein Körper oder seine Glieder oder seine Brüder oder seine Ausführungsorgane oder weil Gott durch uns alle Verheißungen, die er gegeben hat, ausführt durch uns. 2. Korinther 1, 20. So viele der Verheißungen Gottes sind. In ihm, in dem Herrn Jesus, ist das Ja. Und im Teufel? Das ist das Nein. Das sagt zu allen Verheißungen Nein. Und in ihm ist das Amen. Amen heißt, es komme bald, es möge bald geschehen. Und in ihm ist das Halleluja. Zur Herrlichkeit, zum Hallel, heißt das auf Hebräisch. Da steht das Wort Halleluja. Oder zur Herrlichkeit Gottes. Ja. Durch uns. Die Herrlichkeit Gottes wird allen Menschen gebracht. Wird allen Wesen gebracht. Wird allen Welten gebracht. Durch uns. Trotz des Neins. Trotz der Verzerrungen. Trotz der Versuche. uns aus Christus und aus Gott auszuwurzeln. Das gelingt ihm nicht. Wer mal Wurzel geschlagen hat, den kann man nicht mehr auswurzeln. Geht aber hinaus und reißt mal mit euren Händen so einen alten Baum da, so einen Kastanienbaum raus. Probiert mal. Da könnt ihr ziehen, da treten euch sehr die Därme aus dem Leib und die Adern aus euren Schläfen. Also, das war Nummer eins. Wir sollen die Hoffnung seiner Berufung sehen. Das heißt, die Berufe erkennen, die sollen wir wissen, die er mit uns einmal aus dem Griff führen wird. Zweitens, wir sollen den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen erkennen. Ja, wie ist denn das? Wer ist der Erblasser, der groß Erbe hat und teilt das dann aus? Es stimmt nicht ganz, das Wort vom Erben, denn wenn geerbt wird, muss er erst einer sterben. Aber Gott, der stirbt ja nicht. Ja, da müsste eigentlich sagen, seine, der die Losteile, alles das, was es gibt, in dem ganzen Weltall, der das den Einzelnen zuteilt. Losteil. Aber bleiben wir mal bei dem Wort Erbe, da können wir besser verstehen. Bei dem Wort Erbe. Obwohl es nicht ganz stimmt, ist es doch ein gutes Wort. Der Erblasser ist Gott, der gehört alles. Und nun gibt er uns daraus Teile, Erbstücke. Und deshalb sind wir seine Erben und was er uns gibt, ist unser Erbgut. Halten wir mal die drei Begriffe fest. Der Erblasser, das Erbe hat und weitergibt, die Erben, das Erbgut. Es ist aber auch nach dem göttlichen Gesetz der Rückbeziehung das Gegenteil der Fall. Das Erbgut, das Gott seinem Sohn schenkt, womit er den Sohn überglücklich macht, dieses Erbgut sind wir. Hast du das schon mal gehört? Von mir habt ihr das schon mindestens 10-mal gehört. Ihr habt es noch nicht gemerkt. Wir sind sein Erbgut oder sein Erbteil, das Gott, der Vater, seinem Sohn gibt. Denn der Sohn kann erst dann anfangen, die Verheißungen Gottes, die er bis jetzt nur in Anfängen, in kleinen Proben und Mustern ausgeführt hat, diese Verheißungen wird er in vollem Umfang am gesamten All ausführen. Aber dazu braucht er einen Körper, einen Leib, ein Gefäß. Oder ich rede jetzt etwas vernünftiger, braucht er viele Mitarbeiter. Viele, die denselben Beruf haben wie er, die er einstellt und anstellt, mit denen er sich verschmilzt, mit denen er seine Gedanken austauscht, mit denen er völlig eins wird. Und dann erst kann der Sohn alles zum vollen Ziel hinausführen. Deshalb sind wir sein Erbgut. Ja, was sind wir jetzt? Sind wir die Erben, die einmal bekommen? Oder sind wir das Erbgut, das vom Vater, dem Sohn, geschenkt wird? Beides. Und wir müssen beides erkennen. Du bist in den Augen Gottes so wertvoll, Bruder und Schwester, dass Gott seinem Sohn nichts Größeres, nichts Herrlicheres, nichts Beglückenderes geben konnte. Dass er sein Liebesverlangen und das Liebesverlangen des Vaters nicht anders stillen konnte, als dass er dich errettete aus dem Toten, aus der Sünde und gibt dich nun als Erbgut und Erbteil seinem Sohn. Wir sind sein Erbe. Der Reichtum von Herrlichkeit in seinem Erben, in seinem Erbteil, in seinem Erbgut. Und das sind wir. Als der Herr Jesus gezeugt und geboren war, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt oder geboren, das Wort ist das Gleiche. Da hat Gott ihn angesprochen. Aber wir lesen dann später im Hebräerbrief, Gott wollte nicht nur einen Sohn zur Herrlichkeit führen, sondern Gott wollte viele zur Herrlichkeit führen. Als meine zweite Tochter geboren wurde und eine Stunde alt war und im Arm der Mutter lag, da ich mein ältestes Töchterlein, die war 2 Jahre älter, reingeführt ins Schlafzimmer. Ich dachte, du hast ein Schwesterlein bekommen. Komm, ich zeige dir sie mal. Willkommen, ein liebes Kind, schon als Kind, sehr edel und fein, meine älteste Tochter. Da sah sie ihre Schwester und hat sie hart das gesagt, und das ist deine Schwester und das ist die Mutter, hat ein Kind bekommen, das war unter ihrem Herzen, deshalb hat die Mutter so einen dicken Leib gehabt, habe ich dir ja gesagt, als dein Kindlein drin hat, ja, und das ist jetzt dein Schwesterlein. Du bist nicht mehr allein, das ist deine Schwester. Ich glaube, was sie gemacht hat, die 2-Jährige. Und ich bin dran. Jetzt ist sie nicht mehr allein Erbe. Das hast du einen mit Erbe. Das ist ein Kind, ein liebes Kind von 2 Jahren, die heute alles herschenken würde, wo sie bald 40 ist. Meine lieben Freunde, noch einmal. Gott will viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Und der Herr Jesus will viele herrliche Brüder haben, die ihm gleich sind. Und diese vielen Brüder, die ihm gleich sind, diese herrliche Gabe, die der Vater ersehnt als Söhne und die der Sohn ersehnt als Brüder, das sind wir. Das bist du und ich. Und das sollen wir wissen. Auf welcher Bibelschule wird das gelehrt, in dieser Prägnanz? Welche Universität hört man das? Ich sage jetzt nicht, was sind Ihre feine Leute, wie hast du hier solche Sachen? Wenn ich so sagen würde, würde ich das, was ich innerlich als Kraft, als Glück, als Licht, als Seligkeit, als eine göttliche Wucht habe, das würde ich verlieren, das weiß ich ganz genau. Und deshalb sage ich, welche unverdiente Gnade, dass die Törichten auserwählt sind und dass Gott uns solche Dinge anvertraut, euch und mir, ich mir weiß, was für elende Tröpfe wir sind. Denn nur die Elendesten bekommen die herrlichsten Dinge anvertraut. So macht's Gott. Genau umgekehrt wie wir. So macht's Gott. Und nun freuen wir uns, dass wir einmal viele Brüder haben. Und wer sich nicht freuen kann, dass einmal alles, was da lebt, mit Wohlgefallen erfüllt wird, sind im Schritt. Wer das nicht kann, du willst was sagen. Steh mal auf und dreh dich rum, wir uns alle hören.
Denn so in Hebräer, wo steht geschrieben, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Um welcher Ursache willen er sich nicht schämt, die Brüder zu nehmen.
Sehr gut, jawohl, das ist ein feines Wort. Ja, lass mich jetzt meinen letzten Gedanke noch einmal hier von hier aus beleuchten. Wer sich nicht freuen kann, dass auch der größte Lump die Herrlichkeit Gottes mit ihm teilen wird. Und sagt, wie hat mal einer gesagt? Einer, früher, als er das noch nicht wusste, das war der Richard Imberg. Das war im Jahr 1921. Da habe ich mal besucht, da hat er noch die endlose Hölle verteidigt, der Richard Imberg. In Worms, sagt der Prediger. In Japan hat er über 1000 Mark Monatsgehalt. Das war damals viel, viel Geld. Und nach Worms, da hat er 100 Mark Monatsgehalt gehabt. Und hat für die 100 Mark gearbeitet und hat seinen hausmännischen Beruf aufgegeben. Alle Achtung vor dem Mann! Hast du das gewusst?
Ja.
Das hast du gewusst. Gut. Also, er war ja ein Freund vom Vater von Buddha Dachse. Da sagte mir der Richard Imberg, was? Der Teufel soll mein Bruder im Spee sein? Der soll einmal droben im Himmel neben mir sitzen. Nein, darauf verzichte ich. Da dachte ich, Herr Bruder Imberg, warten Sie mal ab. Sie sind vielleicht mal froh, dass Sie droben sitzen dürfen. Also, naja, dann haben wir ein bisschen Krach bekommen. Später sind wir wieder ganz einig geworden. Das nur nebenbei. Bruder, ich wiederhole. Die Hoffnung seiner Berufung sollen wir wissen. Und den Reichtum seiner Herrlichkeit oder der Reichtum der Herrlichkeit seines Erben, der alles erbt vom Vater durch ihn, und seines Erbteils, das Erbgutes, das er bekommt, sind wir. Wir sind also ein Erbgut, das der Vater dem Sohn schenkt, und sind ein Erbteil. Das sollen wir wissen. Drittens und letztens, und jetzt kommt das Schönste. Drittens und letztens. Wir gucken auf die Uhr, ja. Da heißt es, wir sollen ein drittes wissen, und das ist der Beweis, dass wir vom Geiste Gottes erfüllt sind. Wir sollen wissen, welches das sei, die überschwängliche Größe seiner Kraft. An uns, den Glaubenden, Gott offenbart seine Kraft zunächst an unseren Herzen, dass er uns durch die Kraft seiner Liebe, die in uns wohnende Sünde niederhält. Ich sage nicht ausrottet, die ist noch da, aber er hält sie nieder. Ja. nach der wirklichen Teil der Macht seiner Stärke, in welche er gewirkt hat, als den Christus, als er ihn aus den Toten erweckt und setzt ihn zu seiner Rechten über jede Macht und jede Gewalt und jeden Namen, der genannt wird, nicht nur in diesem Zeitalter, sondern in dem zukünftigen, und hat ihm seiner Gemeinde gegeben, als das Haupt über das All hat er ihm seiner Gemeinde gegeben. So hoch hat er seinen Sohn dort oben hingesetzt, auf das er einmal das All in die Fülle führte, seinen Sohn hat er so hoch gesetzt. Auch euch hat er auch so hoch gesetzt. Wir werden das sein, was Christus jetzt ist. So hoch, so gewaltig, so herrlich, so strahlend, so omnipotent, das heißt allmächtig, wie der Christus. Und diese drei Stücke, die dürfen wir wissen. Und wer die weiß, der ist erfasst, der ist erfüllt, der ist getrieben, gedrängt, bewegt, beglückt, unaussprechlich selig gemacht durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Diese sieben Stücke sind der Weg, wie man hineinkommt. Und der Beweis, dass Gott sich uns mitgeteilt und geoffenbart hat. Amen.